NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Dezember 2004. Der Todestag von Prinz Bernhard der Niederlande.
Ich kenne ihn. Wir haben hier als Mädels rumgerannt. Da hat man gar nicht gesehen, dass dann ein Prinz war.
Der Prinz wurde immer mit der Pferdekutsche zur Schule gefahren. Und die Familie hatte als erste in der Gegend ein großes, weißes, offenes Auto.
An den kleinen Prinz Bernhard erinnern sich noch immer manche Bewohner des Ortes Reckenwalde, der heute Wolnowo heißt und in Polen liegt. Hier verbringt der älteste Sohn der Familie zur Lippe-Biesterfeld eine glückliche Kindheit. Zunächst wird er von einem Privatlehrer unterrichtet, später besucht er das Gymnasium. Ein allzu guter Schüler soll er nicht gewesen sein, aber ein beliebter.
Prinz Bernhard fiel durch seine dünne und schlaksige Statur auf. Er war nicht sehr sportlich. Er trug als einziger eine starke Brille. Aber trotzdem muss er irgendetwas an sich gehabt haben. Etwas, was den Frauen gefiel.
Ende der 1920er Jahre zieht der Prinz zum Jurastudium nach Berlin. Hier entdeckt er seine Leidenschaft für schnelle Autos, edle Pferde und schöne Frauen. Sie mögen den selbstbewussten, attraktiven Bon Vivant, der stets eine weiße Nelke im Knopfloch trägt.
Seit meinem 18. Lebensjahr trage ich die. Ich glaube, mein Freund hatte eine rote. Da musste es bei mir eine weiße sein.
Dass ein Freund von mir rote ausdruck und ich darum richtig tragen Witte, auf ich weiß nicht, was muss eine Witte sein.
Eine weiße Nelke, aber keine weiße Weste. Denn Prinz Bernhard wird Mitglied der NSDAP, was er später lange bestreitet. Außerdem gehört er der SA und der Reiter-SS an. 1935 tritt er in den Dienst der IG Farben als Direktionssekretär der Pariser Niederlassung. Er präsentiert sich weltgewandt und charmant, sagt Avi Primor, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland und Freund des niederländischen Königshauses.
Bernhard, wie ich es empfunden habe, konnte immer alle beschwichtigen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Immer mit einem Lächeln, sehr gutmütig und immer, na Kinder, wir werden das schon hinkriegen.
Alles in allem ein geeigneter Schwiegersohn für eine Prinzessin, so ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert.
Der Traummann, er sah gut aus, er war Sportler, er hatte einen guten Leumund, er war Reiter. Hochwillkommen in den Niederlanden als Bräutigam.
So ähnlich mag auch die holländische Königin Wilhelmina Mitte der 1930er Jahre gedacht haben. Ihre Tochter, Thronfolgerin Juliana, ist bereits 27 Jahre alt, studierte Literaturwissenschaftlerin und ziemlich schüchtern.
Juliana war altijd heel beschermd.
Juliana ist wohlbehütet und abgeschirmt aufgewachsen. Es hat eigentlich nie einen ernsthaften Hochzeitskandidaten gegeben. Wilhelmina war darüber sehr besorgt. Hätte nämlich Juliana keine Kinder bekommen, wäre die Dynastie ausgestorben.
Als Juliana keine Nachkommelinge zou krijgen, dann zou de dynastie zijn uitgestorven.
Der niederländische Historiker Jan Kickert.
Man könnte Bernhard als Notlösung betrachten. Vorher gab es Gerüchte über eine Hochzeit Julianas mit Prinz Karl Bernadotte aus Schweden. Die Bernadottes wussten natürlich, wie vermögend die Oranier waren, und das hat Königin Mutter Wilhelmina durchschaut. Die ließ sich nicht so schnell das Fell über die Ohren ziehen.
Ja, die ist aufgesprungen.
1936 sollen sich Juliana und Bernhard beim Skilaufen in Garmisch-Partenkirchen kennengelernt haben, heißt es. Historiker Kickert bezweifelt das idyllische Wintermärchen. Er glaubt, die beiden seien gezielt miteinander verkuppelt worden bei einem Empfang der IG Farben in Amsterdam. Wie auch immer, noch im selben Jahr verkündet Juliana stolz ihre Verlobung im Radio.
Kann ich u beschreiben?
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, Ihnen meinen Verlobten vorstellen zu können. Wir haben uns das erste Mal in Österreich im Wintersport getroffen. Wir sind so glücklich und es ist unser größter Wunsch, möglichst viel von diesem Glück mit Ihnen zu teilen.
Prinz Bernhard tritt aus allen nationalsozialistischen Gruppierungen aus, wird niederländischer Staatsbürger. Die scheue Prinzessin und der charmante Lebemann heiraten am 7. Januar 1937 in Den Haag.
Von nah und fern rollen die Sonderzüge mit den Festgängern heran. Hunderttausende wollen Zeuge dieses nationalen Ereignisses werden.
Für Juliana ging eine völlig neue Welt auf. Das fing schon mit der Hochzeitsreise an, die 3 Monate gedauert hat.
Bernhard tut Juliana gut. Die Kronprinzessin blüht auf. 1 Jahr nach der Hochzeit kommt Thronfolgerin Beatrix zur Welt. 3 weitere Töchter folgen. Der Zweite Weltkrieg beendet das Familienglück vorerst. Juliana flieht mit den Kindern nach Kanada, Königin Wilhelmina und Prinz Bernhard gehen nach London. Dort lässt er sich zum Flieger ausbilden. Doch die Briten begegnen dem ehemaligen SA-Mitglied mit Skepsis. Bernhard versichert:
Dumm weg. Antideutsch, Bastard.
Ich war antideutsch.
Und das zeigt er deutlich. Als Oberbefehlshaber der niederländischen Armee arbeitet er in wichtigen militärischen Planungsstäben mit, wird zum Symbol für den Widerstand.
In Hotel de Wereld in Wageningen diktierte der kanadische General
Prinz Bernhard und der deutsche Kommandant von Westholland unterzeichneten die Kapitulationsurkunde. Nazi-Deutschland hatte den Krieg verloren.
Nazi-Deutschland hatte Urlaub verloren.
Zurück in den Niederlanden begrüßt das Volk den Prinzgemahl 1945 wie einen Kriegshelden. 3 Jahre später tritt Königin Wilhelmina nach 50-jähriger Regentschaft zurück. Auf dem Balkon des Amsterdamer Schlosses lässt sie ihre Nachfolgerin hochleben, Tochter Juliana.
Leben! Alles was wir wollen! Hurra! Hurra! Hurra!
Gisteren bin ich gerufen tot ein Tag.
Mir wurde eine Aufgabe zugeteilt, die so schwierig ist, dass niemand freiwillig danach begehren würde. Aber sie ist andererseits auch so schön, dass ich sagen möchte, wer bin ich, dass ich dies tun darf?
Wie bin ich, dass ich dit tun mag?
Während Juliana sich ihrer neuen Aufgabe als Königin widmet, gründet Prinz Bernhard 1954 die sogenannte Bilderberg-Konferenz, eine exklusive internationale Diskussionsrunde der Mächtigen aus Politik, Industrie und Adel.
Ich will Menschen zusammenbringen, aber der Beginn, das war eigentlich, dass ein paar Freunde und ich fanden, dass so nach 1954 starke anti-amerikanische Strömungen in Europa auftraten. Und gleichzeitig merkten wir, dass sich in Amerika anti-europäische Gefühle aufbauten. Und da meinte ich, die wichtigsten dieser Länder sollten sich zusammentun und die kritischen Punkte diskutieren.
Prinz Bernhard ist viel auf Reisen, oft ohne Juliana. Avi Primor.
Ich war von ihm eher beeindruckt als Fashermann, als Frauenmann. Es gab einen Film, den ich in den 50er Jahren gesehen habe. Es hieß La Parisienne, ein französischer Film mit Brigitte Bardot. Die Brigitte Bardot spielt die Tochter des französischen Ministerpräsidenten. Und sie empfangen zum Staatsbesuch eine Königin, ganz offensichtlich die holländische Königin, die Juliane, und ihren Prinzgemahl, Prinz Bernhard, der natürlich im Film einen anderen Namen hat. Und dieser Prinz, ja, sieht die Brigitte Bardot und will sie sofort, sie hofieren.
Erst nach seinem Tod wird bekannt, dass Prinz Bernhard in dieser Zeit die uneheliche Tochter Alicia mit einer Pilotin aus Mexiko gezeugt hat. Die Königin weiß davon, die Öffentlichkeit nicht. Juliana ist selbstsicherer geworden, reifer, aber auch eigensinniger. Anfang der 1950er Jahre holt sie die Wunderheilerin Gret Hofmanns an den Hof. Die geheimnisvolle Gesundbeterin soll das Augenleiden der fast blinden Prinzessin Christina heilen. Historiker Jan Kickert.
Gret Hofmanns war eine sehr esoterisch ausgerichtete Dame. Sie war Pazifistin. Sie konnte definitiv keine Augenleiden heilen, aber sie hatte einen großen Einfluss auf Juliana. In vielen Fragen, beispielsweise zum Thema Krieg und Frieden, dachten sie ähnlich. Dadurch fühlten sich die Damen zueinander hingezogen.
Wie groß der Einfluss von Gret Hofmanns auf die Königin ist, wird bei einem Staatsbesuch von Bernhard und Juliana 1952 in den Vereinigten Staaten deutlich. Vor dem US-Kongress hält Juliana eine flammende Rede für den Frieden.
Guter Wille führt zu Verständnis und Verständnis führt zu Vertrauen. Und Vertrauen ist die einzige Basis für internationale Zusammenarbeit. Lassen Sie uns alle das Beste tun. Gott wird diese arme Welt mit seinen friedliebenden Seelen nicht im Stich lassen.
Prinz und Politiker sind entsetzt darüber in Zeiten des Kalten Krieges, halten den Skandal aber geheim. Erst als 1956 das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel darüber berichtet, wird gehandelt. Gret Hofmanns muss den Hof verlassen. Prinz Bernhard gewinnt an Ansehen und Einfluss. Vor allem Wirtschaft und Militär liegen ihm am Herzen.
Omdat ich Prinzen bin, ist es für mich 10 Mal möglicher.
Ich bin ja der Prinz der Niederlande. Und deshalb ist es für mich einfach, ein Entree zu bekommen. Ich kann jederzeit den Verteidigungsminister anrufen oder den Staatssekretär. Ich bekomme ja immer Zutritt. Selbst ein General hat es da nicht so einfach wie ich.
Diese Nähe zum Militär wird ihm 1976 zum Verhängnis, der Lockheed-Skandal. Gegen ein Schmiergeld von 1,2 Millionen Dollar soll der Prinz den Kauf von Kampfjets des US-Konzerns eingefädelt haben. Bernhard bestreitet das.
Ich habe wegen dieser Sache keine Stunde Schlaf verloren.
Das Volk steht ihm bei.
Jeder Mensch kann einen Fehler machen, aber er hat eine Dummheit begangen und ja.
Beste Mann für uns und für die Militär und für alles. Ja. Er hat viel gemacht für Holland.
Ja, jedes Mal kann das passieren. Ist noch immer derselbe Prinz Bernhard.
Die Regierung ist weniger milde. Der Lockheed-Skandal kostet dem Prinzen alle Posten und das Recht, Uniform zu tragen. In einem nach seinem Tod veröffentlichten Interview gesteht er dann doch, das Schmiergeld angenommen, aber verteilt zu haben. An seine inzwischen 2 bekannten unehelichen Töchter und an die Naturschutzorganisation World Wildlife Fund, WWF, die er bereits 1961 mitgegründet hatte.
Ich habe ein paar Kerl da, so ein Baby, Orang-Utan-Baby.
Ich habe ein paar Mal so ein Orang-Utan-Baby auf den Armen gehabt. Wie so ein Tier dich anschaut, das vergisst du ein Leben lang nicht. Die Mutter ist getötet worden und das Baby wurde aufgezogen, um dann in der Natur wieder ausgesetzt zu werden. Wenn wir die Natur nicht schützen, dann ist sie weg.
Als wir die Natur nicht behalten, dann ist sie weg.
1980 übergibt Königin Juliana den Thron an ihre Tochter Beatrix und zieht sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Der Prinzgemahl widmet sich weiter seinen Hobbys, der Fliegerei und teuren Ferraris. Die Ehe besteht längst nur noch auf dem Papier. Das Paar bewohnt verschiedene Flügel im königlichen Schloss. Treffen sind eher selten, Gespräche wie dieses noch mehr.
Sag mal, wie kamst du auf die idiotische Idee, mich zu heiraten?
Oh, fand ich das so idiot?
Fandest du das so idiotisch?
Ja.
Ende der 1990er Jahre erkrankt Juliana an Demenz. Sie stirbt im März 2004, kurz vor ihrem 95. Geburtstag. Ihre Tochter Christina singt beim Trauergottesdienst das Lied »It's a gift to be simple«, es ist eine Gabe, einfach zu sein. Genau so habe sie immer sein wollen, gesteht Juliana in ihrem letzten Fernsehinterview, einfach, aufgeschlossen und auf gar keinen Fall altmodisch.
Ich bin altijd vorstrebend gewesen.
Ich bin immer fortschrittlich gewesen. Alles, was konservativ und altmodisch war, konnte ich nie ausstehen. Ich mochte die Möbel nicht, in denen ich aufgewachsen bin. Zum Glück waren meine Eltern nicht so konservativ. Sie haben mir Dinge erlaubt, die andere Eltern vielleicht nicht erlaubt hätten. Mein ganzes Leben lang tue ich wirklich mein Bestes, um nicht altmodisch zu werden.
Bernhard wirkt gebrochen. Trotz aller politischer und privater Affären lebte er 67 Jahre mit Juliana. Halt findet er in der Natur.
Ich gucke nach die Berge.
Ich gucke immer nach den Bergen. Prächtige Berge. So dachte ich, Bernhard, du bist schon über 90. Es wäre doch herrlich, hier zu sterben.
So herrlich sein, um hier zu sterben.
Das ist ihm nicht vergönnt. Er erkrankt an Lungenkrebs und stirbt nur 9 Monate nach seiner Frau.
Er hatte alles zusammengehalten, aber er hat ein schönes Leben gehabt bis 93 Jahre.
Gemütlich und komisch auch, mit viel Humor.
Sein ganzes Leben, er hat sehr gut gelebt in Holland. Das war der Prinz von uns, ja. Oh, was schade, ein guter Kerl, ehrlich.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Prinz Bernhard der Niederlande, der am 1. Dezember 2004 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.